Unter Eis von Falk Richter.
Jetzt wird es still um mich herum. Ich sehe nichts mehr. Es ist dunkel. Ich liege in meinem Zimmer. Hier ist niemand. Der Fernsehapparat blinkt rot auf. Die Minibar surrt. Meine Frau, wo ist die jetzt? Habe ich überhaupt eine Frau? Ich weiß es nicht. Alles vergessen. Es ist dunkel. Nacht.
Niemals stehen bleiben.
Ich liege in meinem Zimmer.
Allen Entwicklungen des Marktes aufgeschlossen und innovativ gegenübertreten.
Mein Computer atmet leise.
Den Markt als engsten Partner und Vertrauten lieben lernen.
Er versteht mich.
Die eigenen Grenzen ständig verschieben.
Mein Computer versteht mich.
Niemals zurückschauen.
Ich verstehe mich selbst nicht.
Sich selbst als Person zurücknehmen und in der Sache voll auf Angriff gehen.
Aber mein Computer weiß genau, wie ich mich verhalten soll.
Facts, facts, facts und zero opinions. Das ist Ihre Lebensversicherung.
Ich bin zu leise. Oder bin ich hier falsch abgegeben worden?
Hallo?
Hallo?
Ist da jemand?
Hallo?
Hallo? Hört mich hier, wer?
Ich will hier raus.
Paul Niemand. Am anderen Ende war der Himmel.
Am anderen Ende war der Himmel. Der stürzte gegen den Horizont. Hier war ich. Mit meinem Kopf, der viel zu schwer war. Dazwischen lag das Feld.
Also rannte ich los. Ich rannte und rannte.
Ich wollte am anderen Ende gegen den Himmel stürzen. Ich wollte in einem Meer aus Molekülen schwimmen.
Alles sollte sich teilen und mir den Weg bereiten. Ich schrie der Sonne entgegen.
Aber die hörte mich nicht. Die Sonne hörte mich nicht. Das Universum schwieg.
Das Universum hatte noch nicht bemerkt, dass ich da war.
Aber ich war da. Ich war da, oder? Startende und landende Maschinen hinter dem Haus. Die Landebahn. Tag und Nacht. Tag und Nacht das Geräusch.
Alles vibrierte.
Alles ganz dunkel. Dunkle Holzvertäfelung. Dunkle Wände. Kein Lichteinfall.
Eine Durchreiche zwischen Küche und offenem Wohnzimmer. Eine Mikrowelle. Tiefkühlkost. Meine Mutter, mein Vater. Fertighausbau.
Es war immer dunkel.
Die hatten einfach vergessen, genug Fenster einzubauen.
Irgendwo in der Dunkelheit meine Mutter, meine Schwester, mein Vater. Undeutlich, kaum zu erkennen.
Meine Mutter stolpert in den Keller zur Tiefkühltruhe, holt etwas heraus, legt es in die Mikrowelle, drückt eine Taste, schaut auf die sich langsam drehende Scheibe. Wartet.
Pling.
Stellt es auf den Tisch und verschwindet wieder in der Dunkelheit.
Ich schaute aus der Tür. Da war ein kleines Guckloch eingebaut. Und sah meinen Vater gegenüber auf der Landebahn. Nervös. Ängstlich auf dem kleinen Flugplatz.
Er musste die Flugzeuge zur Landebahn lotsen.
Aber jedes Mal, wenn sie sich näherten, wurde er nervös. Hektisch. Er vergaß alles.
Er war einfach nicht gut. Er konnte das nicht.
Er hatte das mal gelernt, aber inzwischen alles wieder vergessen. Und schon auf der Lotsenschule war er einer der Schlechtesten.
Er irrte sich in den Zeichen, machte falsche Handbewegungen.
Die Flugzeuge schlugen jedes Mal mit einem lauten Crash-Sound auf. Manchmal crashten sie auch in die Büsche und fingen Feuer oder landeten auf der falschen Bahn. Mein Vater lächelte verlegen.
Er wollte hier weg, aber er wusste nicht wohin. Dies war ein Ort, an dem niemand sein wollte. Niemand verirrte sich hierher.
Sie fanden niemanden, der seinen Job erledigen wollte. Er musste zur Nachschulung fast jeden Monat für ein paar Tage. Aber es half nichts.
Er hatte Angst vor den Maschinen, Angst vor dem Motorengeräusch.
Er hielt sich jedes Mal die Ohren zu, wenn eine Maschine landete. Wenn sie über seinen Kopf raste, schloss er die Augen und summte leise vor sich hin.
Festgefroren unter Eis. Schnee. Kalt.
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 Kalt. Eis.
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 Alles liegt unter Eis. Nichts bewegt sich. Alles steht still. Kälteschock. Kalt gefroren. Tief gefroren. Tiefkühlkost. Kalt. Kalt. Alles liegt unter Eis begraben. Begraben unter Eis. Tiefe Eisdecke. Tiefe, tiefe Eisdecke. Kalt, Kälte. Dunkel. Lautes, krachendes Eis.
Brich ein! Brich endlich ein!
Ich schlug die Türe zu hinter dem Himmel. Hinter der Sonne, dem Feld, dem Universum. Ich war so weit gelaufen, dass ich irgendwo aufschlug.
Ich hörte einen Sturz.
Ich hörte mich fallen. Und etwas in mir zerbrach.
Ein lautes Geräusch. Plötzlich riss mein Herz. Und ich hörte es reißen.
Dann öffnete sich eine Tür. Ich war angekommen. Die Welt war in Teilen.
Dieses Reißen, dachte ich. Dieses Geräusch. Nachts, wenn alle schlafen, nur ich wach liege und mein Herz höre, wie es zerreißt. Langsam. Schreckliches Geräusch.
Und diese wirre Mutter und dieser wirre Vater. Diese ängstlichen, einsamen Menschen. Diese wirren, unsicheren Menschen, die durch ihr Leben irren. Unsicher, kraftlos. Fallen, wieder aufstehen. Fallen, wieder aufstehen. Sich nicht weiter bewegen.
Die sehen mich nicht. Die hören mich nicht. Die sind festgefroren.
Unter Eis.
Die haben nur einen Sohn geboren, weil man das halt so macht.
Die lieben mich nicht. Und deshalb werde ich immer rennen und laufen und suchen und schauen und stürzen und fallen und zerbrechen und schreien.
Ist da jemand? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hört mich hier wer?
Rufe wie unter Eis. Alles friert ein.
Meine Worte frieren ein. Während ich sie spreche.
Die Zeit friert ein, während ich sie lebe, sie wegzuleben versuche. Sie bleibt stehen. Die Stunden ähneln sich, sie schreit nicht voran. Sie frieren fest und hier liege ich im Eis. Ich komme nicht weiter. Paul Niemand. Zu alt für einen Neuanfang. Zu jung, um sie schon aufzugeben.
In ein paar Jahren ist das alles vorbei.
In ein paar Jahren bin ich einer dieser Männer, die diese schlabbernden Korthosen tragen und dummes Zeug regeln. Sie mit Müll raustragen. Den niemand mehr zuhört, weil es sowieso egal ist, was die sagen. Denen alle immer zustimmen und so weitergehen.
Ich will, dass mich hier jemand hört!
Ich muss hier raus. Ich muss hier sofort weg.
Gate 1, Gate 2.
Diese Rufe und dieses Laufen und dieses Hetzen und Stürzen und Fallen, das fand ich später wieder. Auf den Flughäfen, in den Lounges, in den Kontrollräumen. Als ich durchgecheckt und geprüft und geröntgt und abgefertigt wurde und weiterflog und suchte und ankam und gleich weiter musste.
Mr. Nobody, please come forward for immediate boarding.
Nein, ich bleib hier sitzen!
Paul Niemand, bitte. Wir rufen Paul Niemand.
Ich bewege mich nicht.
Mr. Nobody, wir rufen please proceed to get...
Sollen die nur alle warten?
Mr. Nobody, please come forward for immediate boarding.
Ich lief durchs Haus und öffnete die Türe zum Zimmer meiner Eltern und sah sie schlafen und ging ganz nah ran und schaute in ihre Gesichter. Schaute in die Gesichter meiner Eltern.
Nichts. Kein Gefühl. Gar nichts. Nichts.
Und dachte das, was ich immer denke, wenn ich den Blick riskiere in die geöffneten Augen eines anderen Menschen.
Du existierst für mich nicht! Du interessierst mich nicht!
Meine Mutter öffnet ihre Augen. Wir schauen uns an. Am Flughafen gehe ich immer als Letzter ans Gate. Ich mag diesen Moment, wenn alle auf mich warten müssen. Ich genieße diesen Moment, wenn über alle Lautsprecher mein Name erklingt. Neben mir diese Männer, die langsam nervös werden, weil sie zu spät kommen werden.
Weil sie alle Angst haben.
Ganz langsam bewege ich mich in Richtung Gate.
Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4.
Dreh mich nochmal um. Schaue noch eine Weile in die Schaufenster.
Gate 5, Gate 6, Gate 7.
Die warten auf mich. Das weiß ich. Es ist viel zu aufwendig, meinen Koffer wieder auszuladen.
Gate 8, Gate 9, Gate 10.
Jetzt kehre ich nochmal um. Jetzt setze ich mich wieder hin.
Paul Niemand, bitte zu Gate 17.
Die werden alles zu spät kommen. Ich laufe nicht mehr. Wenn ich abwesend bin, bemerkt mich jeder!
Core Values.
Risiko akzeptieren. Möglichkeiten schaffen. Kreatives Denken zur Verfügung stellen.
Chancen, die der Markt bietet, zu Kapital machen.
Mit einer Vision für die Zukunft, die anderen inspirieren.
Motivation demonstrieren, neue Aufgaben übernehmen, neue Fähigkeiten erlernen.
Selbst auf die eigene Exzellenz in allen Dingen insistieren.
Ein Beispiel sein für alle Teammitglieder.
Ständig danach bestrebt sein, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Produkte, Dienstleistungen, den eigenen Arbeitsanspruch.
Wir hatten diesen Wertekatalog. Den klebte meine Mutter zu Hause an den Kühlschrank. Und jedes Mal, wenn ich mir da was rausholen wollte, musste ich einmal laut und deutlich diese Werte runterbeten.
Die gehen da jetzt nicht mehr raus. Die sind da drin. Und immer, wenn ich irgendwo auf dieser Welt in irgendeiner Wohnung, in irgendeinem Hotelzimmer den Kühlschrank aufmache, denke ich...
Machen Sie den Kunden zum Helden seiner ganz persönlichen Erfolgsstory.
Seien Sie kreativ. Strukturieren Sie Ihre Sätze so, dass der Kunde wissen will, wie die Story weitergeht. Beratung bedeutet auch Abenteuer, bedeutet Spannung, bedeutet neue Chancen, bedeutet ein neues Lebensgefühl für den Kunden.
Vergessen Sie nie, der Kunde ist der Patient, Sie sind der Arzt. Wenn Sie keine Lösung wissen, sagen Sie etwas, das nach Lösung klingt. Legen Sie sich ein, zwei Standardkonzepte zurecht, die immer greifen. Bleiben Sie spontan. Als erfolgreicher Partner, Manager, schafft man es, die wichtigen Leute beim Klienten für einen zu gewinnen. Dazu braucht man eine ganz interessante Mischung aus Intelligenz, Ausstrahlung und Selbstsicherheit. Idealerweise glaubt der Klient, dass der Berater sein smarter Freund ist, der viel schlauer und schneller als er selbst die Lage im Griff hat. Dazu beeindruckt man den Klienten gelegentlich mit ein paar akrobatischen Kopfrechenkunststücken, ausgefallenen Problemlösungen und so weiter. Gleichzeitig darf der Klient den Berater nicht als arrogant empfinden, dass man den Klienten hin und wieder mal stolz von seinem letzten Golftrip erzählen lässt, ohne jedoch dabei Zweifel entstehen zu lassen, dass man natürlich weiß, was Sache ist.
Der Klient muss denken, ein echt schlauer Typ, kennt sich in allem aus und ist auch noch sympathisch.
König der Löwen.
Bei Outsource Unlimited, der ersten Firma, bei der ich mich bewarb, gab es in der Bootcamp-Phase, also der Trainingseinheit für die neuen Rekruten, den sogenannten Newies, nach einer Anzahl von Interviews, Case-Studies und Outdoor-Activities, wo wir mit verbundenen Augen ein tragbares Office in einer Flughafen-Lounge installieren mussten, ein großes Abschlussessen mit allen Mitarbeitern der Firma und den einzelnen Kohorten der Newies. Und alle sollten auf Wunsch der Firmenleitung Highlights aus dem Musical König der Löwen vorspielen, singen und tanzen.
Ich wollte das nicht.
Mir war das peinlich.
Aber bei solchen Veranstaltungen wurden wir auf Teamgeist und Personal Effectiveness geprüft. Da wurden Sympathiepunkte. Wenn du da nicht mitmachst und nicht richtig witzig bist, kommst du einfach nicht in die nächste Runde.
Oder du bekommst ein Projekt, das qualitativ unter dem steht, was du dir erhofft hattest.
Als Strafe sozusagen. Als Vorwarnung.
Heißt, du wirst dann nach Dresden oder Dortmund geschickt. Obwohl du eigentlich für London oder Tokio vorgesehen warst.
Betty aus der Buchhaltung, die eigentlich Barbara hieß, spielte eine Giraffe. Und ich war ein Rhinoceros, das von drei Hyänen aus dem Finance-Control-Team niedergerissen wurde.
Afrika.
War Weite und Seele. In Afrika ist der Mensch noch richtig Mensch. Und mit der Natur aufs Innerlichste verbunden.
Davon mussten wir ein Duett singen, während wir beide standen.
Dabei kamen wir uns näher. Wir liefen betrunken nach Hause, Hand in Hand, stolperten, lagen am Boden. Küssten uns kurz, liefen weiter.
Vor meinem Apartmentkomplex klappte sie zusammen und kotzte in den Kanal. Ich hatte noch meinen Rhinoceros-Panzer umgebunden und stand über sie gebeugt und lachte. Sie machte meine Hose auf und holte meinen Schwanz raus. Dann kippte sie plötzlich nach hinten weg und schlief ein.
Ich starrte sie an. Starrte auf den Kanal.
Kalt!
Es fing an zu schneien.
Stille.
Plötzlich ging ein Fenster auf. Ich hörte Schreie. Ein Mann und eine Frau in einem heftigen Streit. Plötzlich fliegt eine Katze aus dem Fenster. Der Mann hält die Katze am Schwanz gepackt und schleudert sie im hohen Bogen in den Kanal. Die Katze streckt alle Viere von sich, Angst in ihrem Gesicht. Versucht sich abzufangen, aber findet keinen Halt. Keinen Halt im freien Fall.
Es ist so kalt draußen.
Es schneit.
Es friert.
Alles verlangsamt sich.
Die Katze schaut mich an, als suche sie Hilfe. Ich schaue zurück.
Ich kann dir nicht helfen. Mir geht's doch genauso.
Und sie fliegt panisch in Richtung der langsam zufrierenden Wasseroberfläche des Kanals, schlägt auf und friert wenige Zentimeter unter der Oberfläche mit dem Ausdruck größten Entsetzens, der panischsten Angst und Verzweiflung ein. Und bleibt liegen, zuckt noch ein paar Minuten oder Stunden.
Ich weiß es nicht.
Und stirbt.
Ich schaue wie gebannt auf die Katze. Und sie friert fest. Friert fest in ihrer Todesangst.
Ich stehe da, packe meinen Schwanz wieder ein. Den hatte ich völlig vergessen. Und gehe nach oben in mein Apartment.
Kalt!
Ich schalte den Fernseher ein. Applaus.
Ich fiel in Schlaf. Betty blieb am Kanal. Unter einer der Überwachungskameras, die das Firmengelände, auf dem auch die Apartmentblocks untergebracht waren, weiträumig kontrollierten.
Wir wurden beide am nächsten Tag gebeten, uns außerhalb der Firma nach einem Betätigungsfeld umzusehen. Unser Afrika-Duett hatte nicht überzeugt. Die Firmenleitung meinte, man hätte eindeutig einen ironisierenden Unterton in unserer Darbietung erkennen können. Das wäre nicht wirklich das Ziel.
Ironie ist nicht das Ziel, sorry!
Und wir hätten ja auch üben können, zumindest heimlich. Außerdem hatten sie die Videos, wo wir besoffen am Kanal liegen und vergeblich versuchten, Sex zu haben und dabei fast erfroren, noch in der Nacht selbst ausgewertet.
Personal Effectiveness 0%!
Beratergespräch 1. Clara Reject.
Auf der analytischen Dimension hast du mir eine zu geringe Struktur aufgesetzt. Im Gegensatz zum Lebenslauf fehlte in dem Fall die gewisse Struktur. Und dadurch bist du auch ins Schwimmen geraten. Du hast dich ein-, zweimal verrechnet. Hast ein paar Einschätzungen zu Stundenlöhnen, Mitarbeiterzahlen, Schwierigkeiten gehabt. Hast an einer Stelle, wo es kreativ darum ging, wie kann ich Mitarbeitermotivation in Bottomline-Effekt umrechnen, keinen wirklich kreativen Ansatz gefunden. In der Summe ist das Analytische unterm Strich. Im Gegensatz dazu fand ich dich in puncto Personal Effectiveness sehr gut. Du kommst sehr mature rüber. Du redest sehr klar, sehr offen. Man hat auch nicht das Gefühl, dass du etwas vor einem verbirgst.
Ich habe primär eine Case Study gemacht in den Interviews über Industriekonsolidierung. Du bist da auf der analytischen Seite recht gut durchgegangen. Für jemand, der BWL studiert, normal durchgegangen. Auf der strukturellen Seite hatte ich das Gefühl, dass du nicht immer die Fragestellung vollständig durchdrungen hattest. Was mir fehlte, war die letzte Curiosity, die Neugier. Was treibt hier? Was treibt hier den Erfolg? Woran liegt es, dass einige Unternehmen erfolgreicher sind als andere? Da hätte ich mehr erwartet von jemandem, der eigentlich tief gehen muss. Da hast du nicht Biss gezeigt. Wenn jemand wirklich in den Genen hat, dass er Unternehmer ist, würde er da wahrscheinlich noch stärker vorwärts gehen, um das Thema zu durchdringen. Von daher ein guter Eindruck reicht für mich aber nicht. Ich habe dir 45% gegeben und würde daher sagen, dass wir dich rejecten sollten.
Es geht immer darum, einen Schritt weiter zu gehen.
Es geht immer darum, einen Schritt weiter zu gehen. Und Stillstand ist Rückschritt, weil die anderen bleiben ja nicht unbedingt stillstehen, sondern die anderen bewegen sich ja auch weiter.
Es hat sehr viel mit Wollen zu tun. Und das ist in die Genetik eingebaut. Hoffentlich. Es geht darum, ist es ein reflektierter Mensch? Ist Substanz vorhanden? Wie geht jemand in Teamsituationen um? Wie meistert jemand Krisen? Und wie lernfähig ist eigentlich ein Mensch?
Heute bin ich beim Einkaufen in die Tiefkühltruhe gefallen. Und 2 Stunden darin liegen geblieben.
Das war angenehm.
Hat mich an zu Hause erinnert. Konnte ich endlich mal eine Minute schlafen.
Sie müssen sich vorstellen, Sie sind auf einem Fluss, wo sich alles ständig bewegt. Und wenn ich da stehen bleibe, dann treibt alles andere an mir vorbei. Der Fluss fließt weiter und ich muss mich einfach weiter mitbewegen, sonst falle ich hinter die Entwicklung, auch den Fortschritt in der Welt einfach zurück. Die Technologie entwickelt sich weiter, es gibt neue Konzepte, neue Ansätze, die Menschen entwickeln sich weiter, das Leben von Freunden entwickelt sich weiter, die Kinder werden groß und wenn man selber stehen bleibt, dann verliert man die irgendwie.
Hallo? Hört mich hier jemand?
Ich bin zu leise.
Oder bin ich hier einfach falsch abgegeben worden? Die einzige Weihnachtspost, die ich in diesem Jahr in meinem Briefkasten fand, war von meinem Finanzberater Tom. Sonst war alles leer. Er hatte sich richtig Mühe gegeben und etwas gebastelt. Alles per Hand geschrieben und sogar noch was gemalt mit unterschiedlichen Buntstiften. Ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes, kreatives, erfolgreiches und erfülltes Jahr wünscht dir Tom.
Der ist wohl übergeschnappt. Der will mein Geld für seine scheiß wertlosen Medienfonds, die schon mehr als die Hälfte meiner Ersparnisse aufgefressen haben. Das Schwein!
Der Einzige, der an mich denkt, ist dieses Aktienschwein. Das malt mir Weihnachtskarten und schickt gebasteltes.
Paul Niemand, bitte.
Gate 11, Gate 12, Gate 13. Sollen die mich ruhig ausrufen?
Die werden sich nicht freuen, wenn ich mein Ziel erreiche. Ich habe hier die Listen mit den Namen und die bringe ich zu der Filiale, die morgen geschlossen werden soll.
Gate 14, Gate 15, Gate 16. Die warten alle darauf, dass ich einsteige.
Die wissen noch nicht, dass sie morgen alle weg sind.
Die laufen hier noch alle lustig durch die Business Lounge und sammeln Bonusmeilen.
Morgen seid ihr weg! Alle!
Ich habe hier die Listen mit euren Namen.
Da steht ihr alle drauf.
Alles Ressourcen, die überflüssig geworden sind.
Es gibt Menschen, die keiner mehr braucht!
Und es gibt Länder, die keiner mehr braucht. Es gibt ganze Kontinente, die keiner mehr braucht. Afrika zum Beispiel, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nur noch als Kulisse für unsere Musicals. Und die Menschen, die wir nicht brauchen, die können wir in die Fernsehshows karren. Da können die sitzen und klatschen den ganzen Tag. Da haben die wenigstens was zu tun.
Letztlich sind wir ja Berater. Wir vertreten die reine Lehre. Wir vertreten die ökonomische Logik. Faktenorientiert, nicht meinungsorientiert. Wir sammeln Informationen, machen Vorschläge. Die Entscheidung fällt immer noch die Geschäftsleitung unserer Klienten. Die Entscheidungen fällen nicht wir. Warum sind manche Unternehmen erfolgreicher als andere? Wir müssen Leute freisetzen. Manchmal geht das nicht anders. Ist das ein Problem? Wenn wir die nicht freisetzen würden, würde in Kürze vielleicht das gesamte Unternehmen pleite gehen. Und dann wären alle raus. Da wäre denen auch nicht geholfen. Letztlich profitiert die gesamte Gesellschaft von unserer Arbeit. Denn wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es allen gut. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wir müssen entlassen. Das kommt letztlich allen zugute.
Karl Sonnenschein. Eine andere Welt ist möglich.
Also da gibt es einen ganz ausgefeilten Bewertungs- und Beurteilungs- und Feedback-Prozess. Denn wir gehen davon aus, dass unsere Mitarbeiter sich ständig weiterentwickeln wollen und müssen. Und das findet so statt, dass es für jeden Berater 4 Mentoren gibt, die seine Arbeit überwachen und ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und 2 weitere Mentoren, die verdeckten Agenten nennen wir die, seine Leistungen verdeckt überwachen. Das heißt, die kennt er nicht. Das könnte jeder sein. Das weiß er nicht. Wichtig ist uns, dass eben die Mentoren und verdeckten Agenten auch alle selbst noch tätig sind, an Projekten, als Berater und nur einen Teil ihrer Arbeitszeit zur Überwachung nutzen.
Das Netz der Mentoren und Agenten ist so komplex mittlerweile verteilt, dass ich denke, dass wir sagen können, fast jeder Mitarbeiter ist auch noch als verdeckter Agent tätig. Wobei selbstverständlich absolutes Stillschweigen darüber herrschen muss, welchen Mitarbeiter er überwacht. Das kann über eine Zeitspanne von 6 Wochen sein, manchmal aber auch über mehrere Jahre gehen. Der verdeckte Agent reicht seine Erkenntnisse über den überwachten Mitarbeiter dann in einem formalisierten geheimen Dossier an den Mentor weiter, der dann die einzelnen Punkte mit dem Berater durchspricht und entsprechende Trainings- und Nachschulungen vorschlägt, wie er sich auf seine Schwachstellen konzentrieren kann und seine Performance verbessert. Im seltenen Fall kann er sich auch direkt an die Firmenleitung wenden und diese, wenn es angezeigt ist, alarmieren. Sagen, da ist jemand, der erhöhte Aufmerksamkeit braucht. Da muss sich mal ein Spezialist drum kümmern. Wir erwarten von all unseren Mitarbeitern, dass sie 300%ige Excellence bieten im Qualitätsbereich. Das heißt auch, sich weiterbilden, mitgehen mit den Entwicklungen am Markt. Das heißt auch, mal ungefragt eine Extraschicht einlegen. Auch mal mit Lösungsvorschlägen kommen, bevor die anderen zu einem Ergebnis gekommen sind. Das heißt auch, dass der ständige Drive erkennbar ist. Dieser Wunsch, ich will Leistung erbringen, ich will gut sein, ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht die optimale Lösung für meinen Kunden ermittelt habe. Dieses dauernde High-Speed-Jump-Started-Durchsetzungsding, dass ich mich als Mensch zurücknehme, aber in der Sache voll auf Angriff gehe und eben bei jeder Schlacht auch zum Endziel komme. Und das heißt eben, lang anhaltender Wettbewerbsvorteil für den Kunden. Und wenn ich das nicht mehr erreiche, wenn ich merke, da macht sich etwas in mir breit, Müdigkeit will ich das jetzt mal nennen, der Wunsch, vermehrt Auftritt zur Ruhe zu kommen, dann eben auch selbstständig die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, ja gut, ich sehe mich jetzt mal nach einem anderen Betätigungsfeld um. Das ist oft ab 40, dass da auch mal vermehrt der Wunsch auftritt, jetzt will ich mal meine Frau länger als 2 Stunden am Wochenende sehen, Jetzt will ich meinen Sohn auch mal am Nachmittag zum Fußball fahren. Das merkt man dann schon, da sollte man sofort gehen und sich nicht unnötig zum Ballast für den Betrieb machen. Bis dahin hat man ja dann auch bestenfalls so viel Geld verdient, dass man sich zur Ruhe setzen kann oder, was weiß ich, irgendeinen entspannten Job im Staatsmanagement oder im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn oder in der Politik als Berater oder sowas übernehmen kann. Sollte das aber nicht der Fall sein, dass ein Mitarbeiter sich freiwillig meldet und sagt, ich kann nicht mehr, schick mich weg, dann müssen eben da die Agenten verstärkt zum Einsatz kommen.
Viele Mitarbeiter tragen ja nach außen hin immer diese perfekte Maske der Effizienz, wirken gut drauf und bleiben immer als Längste im Büro. Alle denken, okay, ist zwar 42, hat aber noch alles im Griff und mit Spaß dabei. Schaut man dann aber mal genauer hin, erkennt man, Abschlüsse werden schwächer, Effizienzlinie fällt rapide nach unten und abends ist der so kaputt, der geht nicht noch zum Squash mit den anderen oder trinkt ein Bier in der Hotellobby und geht schon mal die Listen für den nächsten Tag gemeinsam mit den anderen durch. Der muss dann weg. Viele Alte zum Beispiel sitzen nächtelang nur im Büro rum und machen gar nichts. Die wollen einfach nur gesehen werden. Die wollen, dass man sieht, aha, da sitzt er immer noch, ist schon 2:30 und er sitzt da noch. Aber die sitzen dann einfach da, machen nichts, driften weg, denken an, ich weiß nicht was, ihre Kindheit, ihre Eltern oder was sie jetzt mit den 30 Jahren machen sollen, die ihnen noch bleiben. Und was soll man da machen? Ohne Kraft und ohne Vision. Die sitzen tatsächlich nur noch als ihre eigenen verblassenen Kopien aus einer besseren Zeit da. Und dafür haben wir die Agenten. Aber das klingt jetzt alles so brutal, ist aber letztlich im Interesse der gesamten Volkswirtschaft, sag ich mal. Denn keiner hat ein Interesse daran, dass die Zahlen schlecht sind und die Unternehmen am Boden liegen. Dann, sag ich mal, wird letztlich zuerst bei der Kultur und bei der Gesundheit gestrichen. Und dann schreien auch wieder alle. Und warum soll man unentwegt Leute auf Positionen lassen, wo sie im Grunde absolut nicht mehr leistungsfähig sein können? Auch wenn sie es wollten.
Die braucht man ja da nicht rumsitzen zu lassen und was weiß ich, nichts tun. Das ist ja auch unmenschlich. Aber manche sind hartnäckig, klar. Die haben Angst. Was tun? Der Job ist ja auch eine Droge. Was, wenn ich 20 Jahre Kokain genommen habe und plötzlich heißt es, trink von heute an Pfefferminztee. Wer macht das schon? Da kommt dann die Angst. Und da haben wir so Vorbereitungstrainings. Wir schmeißen ältere Mitarbeiter nicht sofort raus, sondern bauen die graduell ab. Das heißt ganz konkret, wir lassen denen immer weniger Verantwortung zukommen und stellen die in immer kleineren Projekten auf. Das heißt, sie sind in ihrer Hochphase in New York stationiert und pendeln gleichzeitig noch zwischen Tokio und Paris. Und dann baut sich das eben graduell ab. London, Berlin, Budapest, Bremen, Münster, Oldenburg, Fürstenfeldbruck, Husum. Das wäre so humane Sterbehilfe, sag ich mal. Also ein Abgang in Würde. Wobei spätestens, wenn sie in Bremen angekommen sind, wissen sie eigentlich schon, dass sie sich langsam mal um ihre Rente kümmern müssten.
Oder natürlich, sie kriegen noch einmal so einen Energy-Boost und legen voll los. Es kann dann auch sein, dass jemand plötzlich auf dem Kieler Hauptbahnhof ankommt und merkt, jetzt muss ich wirklich was tun, sonst ist meine Zeit abgelaufen. Nachts, wenn man durch die Straßen läuft, sieht man all die Arbeitslosen, die sich irgendwo festklammern oder hinter Autos verstecken, weil sie Angst haben, dass man sie einfängt mit großen Netzen und zurück an ihre Arbeitsplätze bringt, vor denen sie immer zu weglaufen, wie so schlecht erzogene Heimkinder. Die ganze Stadt ist voll damit. Unbewegliche, schlecht gekleidete, unsportliche, hässliche Menschen, die keinen vollständigen Satz zustande bringen und den ganzen Tag an der Currybude rumlungern und über die da oben palavern und dabei Dosenbier von Aldi in sich reinkippen. Sitzen da rum und warten, dass irgendwas passiert. Eigeninitiative? Ein Fremdwort. Was machen wir jetzt mit denen? Ich habe schon viele Betriebe untersucht. In jedem Betrieb gibt es mindestens 20% der Angestellten, die faktisch nicht arbeiten. Die zum Beispiel Zettel einfach immer wieder umsortieren oder falsch einsortieren. Die Informationen gar nicht oder falsch weiterleiten, sodass unentwegt Mehraufwand entsteht. Was machen wir mit denen? Sollen wir die behalten? In jedem westlichen Land gibt es Berufe, die nur durch extrem hohe Subventionen überleben. Wir brauchen die deutschen Bauern nicht. Die halten wir künstlich am Leben, weil sie so eine große Lobby haben, weil sich keine Regierung traut, auszusprechen, dass das nichts weiter ist als das künstliche am Leben halten eines Koma-Patienten, der keine Aussicht hat, jemals wieder zu Bewusstsein zu kommen. Wir brauchen auch den Steinkohleabbau nicht. Den subventionieren wir mit mehr als 100.000 Euro pro Mann, pro Jahr.
Das Geld könnten wir den Kumpels auch einfach so auszahlen. Davon hätten die mehr als von dieser Fake-Arbeit, mit der sie ihre gesamte Gesundheit ruinieren und uns dann am Ende des Tages wieder als chronische Patienten auf die Bilanzen drücken. 40% aller Arbeit in Deutschland ist Simulation von Arbeit, ist Arbeit, die kein Mensch braucht, ist nur dazu da, damit niemand merkt, wo unsere Gesellschaft real angekommen ist. Eines Tages wird sich dieses Subventionsprinzip auch nicht mehr aufrechterhalten lassen. Wäre es da nicht sinnvoller, diese Menschen frühzeitig umzustrukturieren? Dass die etwas anderes lernen? Etwas, das volkswirtschaftlich Nutzen bringt?
Die Politiker werden diese Probleme nicht lösen, da sie sie gar nicht angehen dürfen. Die dürfen ja nicht einmal die Fakten auf den Tisch legen und die reine Sachlage beschreiben. Die sind da zwischen der ständig drohenden medialen Vernichtungsmaschine und dem Wählerwohlwollen so eingeklemmt, dass sie unentwegt nur aushalten müssen. Hoffen, dass sie es bis zur nächsten Wahl schaffen. Von denen sind keine Reformen zu erwarten. Die Konzepte liegen ja alle da. Die haben wir ja alle ausgearbeitet. Aber die setzt keiner um. Das traut sich keiner. Weil die alle Angst haben, irgendjemanden zu verprellen und Wählerstimmen zu verlieren. Es wäre letztlich nicht unvernünftig, uns dieses Feld zu überlassen und uns einfach nach der reinen Lehre entscheiden zu lassen. Einfach mal sachlich zu entscheiden, was gemacht werden muss. Und das dann einfach zu machen. Meine Demokratie ist schön und gut und sicherlich das höchste Ziel und für eine intakte Gesellschaft mit einer gesunden, gut funktionierenden Wirtschaft auch das beste Gesellschaftsmodell. Aber momentan, denke ich, sind wir durch dieses System völlig blockiert. Und ehrlich gesagt, machen wir uns nichts vor.
Was genau bringt uns denn eine Demokratie, wo die Wahlkampagnen von Werbeagenturen ausgearbeitet werden? Alle Kandidaten das Gleiche sagen? Und das Fernsehen letztlich mit seinen gefakten Umfrageergebnissen und Hochrechnungen unentwegt in die Meinungsbildung eingreift, das Volk so verrückt macht und immer wieder mit Skandalen und falschen Berichten so in die Irre führt, dass es sich ohnehin nicht aufgrund von Fakten entscheiden kann. Letztlich haben wir eine vollkommen überdrehte Mediendemokratie, in der die Stimmen vollkommen unsachlich und wahllos vergeben werden. Vielleicht nach Sympathiepunkten. Welcher Kandidat sieht am besten aus oder hat bei Wetten, dass oder Big Brother am besten abgeschnitten? Was machen wir damit? Mit diesem System? Brauchen wir das?
Oder wäre es da nicht besser, dieses System eine Zeit lang auszusetzen? Mal Fakten und Sachlage sprechen zu lassen? Ein Team von parteiübergreifenden Beratern ranzulassen? Und die machen dann mal eine Aufstellung. Was wird gebraucht, was nicht? Was muss anders werden? Und dann auch konkret Vorschläge machen und endlich Strategien entwickeln, wie diese Reformen und Umstrukturierungskonzepte auch implantiert werden. Das heißt nicht erst totgeredet werden in der Presse und immer wieder revidiert werden, sondern endlich mal durchgesetzt werden. Und so lange in Kraft bleiben, bis auch eine Veränderung erfolgt ist. Es wäre wichtig, auch die Presse mal eine Zeit lang in die Verantwortung zu nehmen. Das, was wir da mittlerweile an Mediensystem haben, hat doch nichts mehr mit freier Meinung zu tun. Das ist doch nur noch Lobbyismus und Blockadetaktik.
Wir haben Visionen. Und wir können diese Visionen Realität werden lassen. Wir kennen die Sachlage. Und wir wollen handeln. Also, lasst uns dieses große Projekt, das vor uns steht, und ich rede hier von nichts Geringerem als davon, das neue Jahrtausend fit zu machen. Lasst uns dieses Projekt gemeinsam angehen. Jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder dort, wo er gebraucht wird. Wir alle sind ein großes Team. Die Arbeit kann beginnen. Eine andere Welt ist möglich. Wir schaffen sie.
Paul Niemand. Entlassungspornos.
Das war nicht ich, der hier morgens zur Arbeit rannte. Mein Leben floss langsam aus mir heraus. Es war irgendwo anders. Nicht hier. Nicht in mir.
Ich will erfrieren.
Ich schlief nicht, ich war immer wach. Das ging Tage, Nächte, Wochen. Zugeschüttet, zugeschüttet. Schnee verweht, eingeweht, begraben. Tot. Ich will hier raus. Ich will hier weg. Ich muss hier raus.
Da schreit etwas in mir. Das will weg.
Ich sitze im Flugzeug. Neben mir all die Männer, die morgen alle ihre Entlassungsscheine auf dem Tisch haben werden, weil ich...
Heute Nacht noch!
...die Namenslisten mit den Entlassungsvorschlägen nach...
Düsseldorf!
...bringe.
Wir fliegen durch minus 50 Grad und ich spüre die Kälte.
Wenn wir jetzt abstürzen ins Meer, wenn wir jetzt ins Meer stürzen, wir würden erfrieren. Noch bevor wir den Boden erreichen.
Aurelius, Die Gefahr, innerlich zu veröden, ist natürlich sehr groß.
Die Gefahr, innerlich zu veröden, ist natürlich sehr groß und da versuchen wir schon sehr frühzeitig etwas gegenzusteuern. Deshalb arbeiten wir jetzt bei uns an der Trainingseinheit Zwischenmenschliche Begegnung. Das kann ein Lesezirkel sein, eine Klettergruppe, Action Painting oder auch Diskotanz. Oder dass man sich mal mit dem anderen Geschlecht befasst, dass das andere Geschlecht auch mal zum Essen einlädt und nach einem anregenden Glas Wein auch durchaus den Akt vollzieht. Das baut Spannungen ab und macht durchlässig für Neues. Wir haben in unserer Firma jetzt ein zweigleisiges Programm neben dem weitreichenden Sportangebot und das heißt Abenteuerkultur. Also Bezug aufbauen zum inneren Kern unserer Seelen, unserem Verlangen, unseren verborgenen Ressourcen. Ich zum Beispiel schreibe Gedichte und tanze abends in der Musicalgruppe. Karl und ich arbeiten seit 2 Jahren an einem Musical, das wir hier gemeinsam mit der Belegschaft einstudieren und das wir dann im nächsten Sommer auf einer gemeinsamen 4-tägigen Surftour im Pazifischen Ozean der Geschäftsleitung vorführen wollen. Wir haben über einen ausgefeilten Fragebogen und 3-monatiger firmenweiter Research-Phase herausgefunden, dass 47% der Befragten gerne die Geschichte einer verloren gegangenen Robbe sehen würden, die nach einer aufrüttelnden Reise durch den gesamten Ozean zu sich selbst findet. Und das alles getanzt in weinroter Farbgebung, wobei die Tanzbewegungen narrativ und nicht abstrakt sein sollten. Dabei sollte die Musik aus dem Bereich der Popmusik stammen, aber von einem Streicherensemble eingespielt werden. Die Songs sollten aber einen klaren Wiedererkennungseffekt haben und den Zuschauer in positiver Weise an seine Jugendjahre erinnern. Mein Musical trägt den zusammengetragenen Ergebnissen des von Karl ausgearbeiteten Fragebogens Rechnung und verlegt seine Handlung im ersten Akt auf eine Gruppe Seelöwen in der Antarktis, die in einer sehr poetischen Sprache über das Menschsein an sich singen und tanzen. Der 2. Akt spielt auf Rollschuhen, der 3. Akt spielt in Nepal, wo die Hauptfigur, eine Robbe am Meeresgrund, zu sich selbst findet und das alles mit authentischer Indiomusik und einem Panflötenchor unterlegt, wozu ich eine passende Choreografie ausgearbeitet habe, im Kern eine Gruppe Eisbären auf Schlittschuhen, die über politische Themen diskutieren, parteiübergreifend und lösungsorientiert und in ihrer Diskussion das betrachtete Thema von allen Seiten ausgewogen beleuchten. Sie haben Probleme mit dem anderen Geschlecht und die lösen sie bis zum 5. Akt. Der 4. Akt spielt dann wieder in Düsseldorf, im Büro, wo die verloren gegangene Robbe alles, was sie auf ihrer Reise gelernt hat, auch sofort praktisch umsetzen kann. Denn Denken ist Handeln. Das ist unser wichtigstes Motto. Was nützen Erfahrungen, wenn ich sie nicht nutzbar machen kann? Nichts.
Ich brauche ein Konzept, ein Programm, wie ich das, was ich erlebe, sofort in einen Reifeprozess eingliedern kann, der auch von außen wahrgenommen wird. Menschliche Beziehungen können mir nur dann nützlich sein, wenn ich sie auch nutzbar mache. Ich fahre auch gern Rad und beobachte dabei brütende Vögel. Die verlorene Robbe wird wieder ins Team integriert und hat sehr gute Abschlüsse. Wichtig aber, sie hat ihre Reise genutzt, um Mensch zu werden und bringt dies nun auch sehr gut rüber. Kultur bedeutet auch, das Denken nochmal neu auszurichten. Und das kann hilfreich sein. Das ist nämlich wissenschaftlich erwiesen, dass eine gewisse Diffusion das Hirn so anregt, dass es zu völlig unkonventionellen Problemlösungen kommt, wenn es faktisch und analytisch kein Weiterkommen mehr gibt. Das ist letztlich auch der Mehrwert von Kultur. Sie bringt uns auf andere Gedanken. Sie schafft Ausgleich. Wenn Kultur gut gemacht ist, erfüllt sie einen ähnlich guten Zweck wie Sport.
Karl, Abenteuerkultur, ein Gedicht.
Ja, meine Freunde sind Flugtiere über dem Ozean, verirrt. Schiffbrüchige Schiffer ohne Schiff. Herdentiere, deren Hirte leuchtend irrt. Der Nebel, das Schweigen, das schwarz gebrochene Licht. Der sternlose Abendhimmel schweigsam schweigend blau am Firmament. Die Stille, die Kälte, die Nacht. Der ewig unverstandene Wind. Ich bin ein Abendstern, der die Welt verachtet, getrieben, umnachtet, mein Innerstes verloren. K- kalt starrend die Welt betrachtet. Das Abendlicht lässt mich erschrecken. Zittriges Laub, deine Nähe suche ich. Gib mir Kraft. Stern, leuchte schneller. Der Wanderer hoffend, trüb sein Haupt nun senket. Verlassene Glut. Ich schweige und richte.
Beratergespräch 2. Wir haben wirklich ein tolles Team.
Lass uns mal durchgehen, einfach entlang der Dimensionen und überlegen, was können wir für ihn tun. Im Sinne von ihm da mehr Exposure geben, ihn da sozusagen weiter ins kalte Wasser schubsen.
Er ist glücklich mit dem Team. Er hat auch mehrmals gesagt, dass er es super findet. Er hat sich auch explizit bedankt, dass er speziell in dieses Team kam.
Also, was mir gut gefällt, was ich hier lese bei der Analytik- und hypothesengetriebenen Arbeit, dass er für einen Anfänger sehr schön dieses Big Picture hinbekommt, also den Helikopter-View. Wie sieht es denn bei den Tiefenbohrungen jetzt aus, wo er die Analysen gemacht hat bei den Marktsachen? Sind wir da arithmetisch wasserdicht, wasserfest? Gibt's da was?
Es ist halt, wie das bei uns allen so ist. Es dauert immer. Da muss man manchmal ein bisschen mehr motivieren, dass es auch funktioniert.
Anschubsen.
Ja, anschubsen.
Er hat verstanden, um was es geht. Er kann das auch in den Gesamtzusammenhang einbetten. Also diese typische Froschperspektive, die man häufig am Anfang sieht, die ist bei ihm nicht da.
Also machen wir einen Termin beim Case-Meeting, wo wir ihn sozusagen nochmal auf Fronttauglichkeit und Out-of-Area-Compatibility hinweisen und dann ein, zwei Fit-Trainings anbieten. Und ansonsten ist er ja ein guter Kämpfer.
Zielt und trifft.
Ja, schön. Dann machen wir einen Termin und...
Wollen wir noch alle zum Squash heute?
Ich muss also noch ganz, ganz viel arbeiten.
Ja, Außentermin heute, Case-Meeting nach dem Case-Meeting. Sozusagen internes Case-Meeting. Darf keiner was von wissen, euch kann ich es einmal sagen. Also nee, sorry.
Ach, nur 2-3 Stunden Squash, die Arbeit können wir noch mitnehmen.
Ja, so weißt du, ich...
Also du kannst doch.
Ja, das wäre doch schön. Wir beide. Du und ich,
Ja, das finde ich jetzt auch schön.
Also, ich...
Na los, 2-3 Stunden Squash. Anschließend noch ein bisschen Wasserski und Parachute-Gliding. Dabei können wir doch ganz schön den Debrief auswerten. Anschließend noch eine Runde Bowlen und dann nochmal Parachute-Gliding. Und noch eine Runde Extreme Inline-Skating. Und dann nochmal den Debrief auswerten und noch eine Runde Squash. Und nochmal den Fluss rauf und runter schwimmen. Und dann noch ein Rafting-Wochenende dranhängen. Und dann schon mal die Listen für den nächsten Tag durchgehen. Und immer wieder Parachute-Gliding. Und dann auch noch eine Runde Schach einlegen oder Risiko oder Malefiz oder Mensch ärgere dich nicht und dabei schon mal die Telefonkonferenz vorbereiten. Und anschließend noch eine Runde Squash und Extreme Rafting und dabei auf Rollschuhen hier einmal die Wand hochklettern und dann eine Runde schwimmen und dann 10-mal ins oberste Stockwerk auf einem Bein und dabei schon mal das Case-Team-Meeting vorbereiten und den Debrief auswerten und das Feedback unaufgefordert weiterleiten und die Sätze so strukturieren, dass Begeisterung aufflammt. Und dann immer wieder so richtig schön Parachute-Gliding und noch ein paar Gedichte schreiben und nochmal Mensch ärgere dich nicht und Mühle, Schach, Extreme Canyoning, Bungee springen und Tarantella tanzen und die Hotellobby umstrukturieren und mit verbundenen Augen ein tragbares Office in einer Flughafen-Lounge aufbauen und schon mal die Listen für den nächsten Tag durchgehen und die FATS-Korrektur lesen und dann nochmal walken, klettern, singen, tanzen, Squash, Inlineskaten und Parachute-Kleidung und den Flieger nicht verpassen und den Taxi noch eine Runde Ski zu laufen und anschließend mit dem Taxifahrer noch den Debrief auswerten und dabei noch eine Runde bohren und die Excel-Statistiken gegenchecken.
Paul Niemand. Delirium.
Manchmal bin ich stundenlang weg. Einfach weg. Ich weiß nicht, wo. In der Firma, beim Meeting. Ich komme nach Hause und verstecke mich hinter der Heizung. Ich lege mich neben das Bett auf den Boden. Ich lese noch immer die Unterlagen. Ich stehe meistens pünktlich auf. Ich nehme die Bahn oder das Taxi. Mein Auto kann ich nicht mehr finden. Das steht da irgendwo. Irgendwo ohne mich. Ich weiß nicht, wo das ist. Es fährt da rum ohne mich. Sucht jetzt einen Parkplatz ohne mich. Fährt und fährt. Kommt nicht zur Ruhe. Ich schaue niemanden mehr direkt an. Ich schaue flüchtig an allem vorbei. Ich sitze hier, arbeite und denke. Das ist nicht mein Leben hier, aber ich lebe es trotzdem. Ich lebe das hier für euch, damit es euch allen besser geht. Und das andere Leben, das ich jetzt nicht leben kann, weil ich keine Zeit habe und dauernd die Landebahn verfehle, das lebe ich dann irgendwann anders. Irgendwo anders. In mir. Jetzt. Gleichzeitig. In Gedanken. Irgendwas. Was auch immer. Das lebt irgendwo ohne mich. Irgendwo liegt das ohne mich.
lebt so vor sich hin, ohne dass ich ihm je begegnet bin. Das fliegt an mir vorbei und schaut mich panisch an, weil es auf eine große Eisfläche zurast.
Das crasht in irgendeinen Wald rein und geht in Flammen auf.
Das bricht weg wie einer dieser scheiß Aktienfonds von dem Schwein Tom, mit dem ich all mein Geld verloren habe.
Was habe ich denn die letzten Jahre gemacht?
Ich weiß es nicht mehr. Hatte ich eine Frau?
Nein.
Hatte ich Kinder?
Nein.
Hatte ich Sex?
Ab und an war da was. Ich habe keine Erinnerung mehr.
Außer, dass es schnell war und relativ aufwendig, gerechnet auf den doch recht kurzen Moment des Höhepunkts.
Stille, leises Surren, kalt.
Mein Fernsehapparat schaut so seltsam zu mir.
Was hat der vor?
Der will mir nahe kommen. Der will, dass wir uns endlich richtig nahe kommen. Er will zuneigen. Mein Fernseher will meine Liebe. Mein Fernseher will meine Nähe.
Aber ich will nicht. Ich will keine Nähe. Niemanden.
Der will mich anfassen.
Ich will aber nicht angefasst werden.
Ich muss hier raus! Ich muss weg!
Ich will abgeholt werden. Was muss ich denn tun, dass ich endlich abgeholt werde?
Alle abknallen!
Ja, vielleicht. Vielleicht.
Als ich anfing, war das doch alles ein ganz anderes Leben hier, oder?
Ich muss hier raus! Ich muss weg! Das muss aufhören! Das muss aufhören! Das muss aufhören! Weg! Weg! Schnell! Aus hier! Weg!
Stille.
Hier bin ich. Und hier löst sich vor meinen Augen die Welt auf. Was ich sehe, ergibt keinen Sinn. Alles zerspringt in Einzelteile. Alles flieht in mir. Ich sehe Menschen, die ängstlich vor mir wegrennen, schreien. Und ich schieße einfach rein. Gesichter zerspringen. Wunderschön. Endlich sind die weg. Die sind endlich weg. Keiner will die. Keiner braucht die. Niemand hat die je gebraucht. Die können ruhig weg.
In diesem Bankgebäude liegen nur noch Tote, massenweise, die schreien. Jetzt schreien sie nicht mehr.
Ich fühle nichts. Ich höre ihre Schreie. Mir gefällt das. So wach war ich noch nie. So anwesend. So in der Welt. So im Augenblick.
Ich laufe raus, da ist eine Frau an der Tür. Ein Kind hält sich an ihr fest. Der Pförtner läuft ihnen entgegen, will sie retten. Ich höre ihn rufen. Ich höre ihn atmen.
Schuss! Schuss ins Bein! Schuss in den Rücken! Schuss in den Kopf!
Das Gehirn spritzt auf den Boden. Irgendein Schatten regt sich.
Tot.
Eine Frau schreit.
Tot.
Jemand stellt mir ein Bein.
Tot.
Eine Kamera wird auf mich gerichtet.
Tot. Alle weg. Alle tot. Alle still. Ich still.
Ich bewege mich nicht.
Target the loser. Kill. Kill.
Mein Lieblingsspiel. Man sucht die Loser raus und knallt die alle ab.
Der Markt nicht gebrauchen kann, kommt weg.
Target the loser. Kill. Kill.
Ich kann mir dabei zusehen, wie ich die Loser durchs Einkaufszentrum jage. Durch die Flughafen-Lounges. Über die Schulhöfe. Und Bankgebäude.
Target the loser! Kill! Kill!
Es gibt keine Gesellschaft. Es gibt nur Individuen. Jeder hat Angst, seinen verdammten Job zu verlieren. Obwohl keiner seinen Job mag und abends keiner gern nach Hause geht. Abends gehen die alle zu ihren Frauen und schmeißen die Katzen aus dem Fenster, die sie von ihren Schwiegermüttern zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Der ganze Kanal ist voll von diesen festgefrorenen Katzen. Überall, alles voll. Überall fliegen Katzen aus den Mietshäusern, aus allen Stockwerken.
Da. Hören Sie jetzt? Hören Sie dieses Geräusch? Das ist der Planet Erde. Der rast durchs leere, kalte All und seine Bewohner schmeißen unentwegt Katzen aus dem Fenster. Und ein Gebrüll ist das, wenn alle voll Angst in ihrem Gesicht auf das Eis zu fliegen.
Schreien. Die Landebahn verfehlen, aufschlagen, zerschellen. Noch bevor sie richtig geboren wurden. Liegen bleiben, sich nicht mehr bewegen, schreien, ganz leise, ganz, ganz leise, kaum hörbar.
Das alles höre ich jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
London, Berlin, Budapest, Bremen, Bremerhaven, Kiel.
Mein Enthusiasmus lässt nach, meine Energie. Ich spürte, wie ich langsam im Flug aus dem 20. Stockwerk unseres Bürogebäudes zu Eis gefror. Alle Viere von mir gestreckt. Panischer Gesichtsausdruck. Wirre Panik. So flog ich Richtung Eis und kam neben den anderen Katzen auf dem Kanal zum Liegen. Festgefroren. Unter Eis.
Da lagen wir starr und starrten einander in die Augen. Niemand sprach. Auch hier hoffte jeder, er würde es noch irgendwie schaffen, wenigstens er. Und da lagen wir, Tausende, rausgeschmissen. Festgefroren im Eis. Bewegungslos, zu nichts fähig. Eine Statistik, die geschönt wurde. Die, die nicht gebraucht wurden, festgefroren.
Unter Eis.
Eine letzte Erinnerung, während ich langsam in Zeitlupe erfror.
Der Flur, nachts. Ich gehe als Letzter. Die Räume atmen leise vor sich hin. Alles wartet auf den nächsten Tag. Der Geldstrom fließt weiter. Ich höre das Rauschen. Es ist ein leeres, schnelles Rauschen. Es ist eine schnelle Einsamkeit in diesen Räumen.
Wenn das Universum sich ganz allmählich zusammenzieht, mit einer Gleichgültigkeit durch die Leere rast und dich einfach mitreißt, ob du willst oder nicht. Dieser ohrenbetäubende Lärm und dieser Riss zwischen mir und den Menschen und dem Planeten, der wieder zur Fläche wird, die einbricht, mir entgegenstürzt. Dieser Schrei, allein durchs Universum zu stürzen, wissend, dass das Universum mich nicht bemerkt, weil es sich für nichts und niemanden interessiert. In eine schwarze, leere Tiefe gerissen mit all den anderen. Und niemand kann mich hören. Und niemand kann mich sehen.
Kind, jetzt wird es still um mich herum.
Jetzt wird es still um mich herum. Ich sehe nichts mehr. Es ist dunkel. Nacht. Ich liege in meinem Zimmer. Hier ist niemand. Der Fernsehapparat blinkt rot auf. Ich bin lieber so. Soll ich mich noch ins Hotelprogramm einschalten? Soll ich noch ein paar Filme schauen? Als Ersatz? Ich bin einsam hier. Ich liege erschöpft auf meinem Bett. Meine Frau, wo ist die jetzt? Habe ich überhaupt eine Frau? Ich weiß es nicht. Alles vergessen. Es ist so still hier. Mein Computer atmet leise. Er versteht mich. Mein Computer versteht mich. Ich verstehe mich selbst nicht. Aber mein Computer weiß genau, wie ich mich verhalten soll. Das beruhigt mich in meiner Einsamkeit. Ja. Das beruhigt mich in der Leere, die ich hier zur Verfügung stelle, um das System am Laufen zu halten. Ich gebe euch mein Leben und ihr macht eine leere Stelle daraus. Eine Fühllosigkeit, die durchs All rast. Das bin ich. Eine Abwesenheit, die die Einsamkeit erträgt. Die Leere, das Unerträgliche. Ich klage nicht an. Ich halte durch. Ich habe nichts mehr zu erwarten. Mein Weg ist schon verplant. Mich erwartet nichts mehr. Ich habe kein Leben mehr vor mir. Das Leben, das vor mir liegt, wurde schon 1000 Mal gelebt.
Unter Eis von Falk Richter. Die Rollen und ihre Darsteller: Paul Niemand, Ulrich Nöten, Karl Sonnenschein, Peter Jordan, Aurelius Glasenapp, Florian Lukas, ein Kind: Jonathan Thüringer. In weiteren Rollen: Anne Moll, Steffen Krause und Sönke Peters. Technische Realisation: Gerd Ulrich Poggensee und Angelika Körber. Regieassistenz: Sibylle Dudek. Komposition: Hans Platzgummer. Regie: Ulrich Lampen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2005. Dramaturgie und Redaktion: Hilke Feeth.